Frucht einer langen Geschichte. Israel begann im ausgehenden zweiten Jahrtausend seine Geschichte als Kontrastgesellschaft zu den kanaanäischen, in Stadtstaaten organisierten und dem ägyptischen Kolonialreich eingefügten Feudalgesellschaften. Ein neuer Gott stand den Göttern Kanaans, die diese Gesellschaften dominierten und symbolisierten, von Anfang an gegenüber. Dieses Gesetz seines Anfangs hat Israel, so viele Wandlungen seine gesellschaftliche Gestalt auch durchmachte, auch niemals preisgegeben. Erst sehr viel später sahen die Propheten, dass es dem Gott Israels nicht nur um dieses eine Volk ging, sondern um die ganze Menschheit. So wandelte sich in ihren Augen Israels Rolle. Aus der Kontrastgesellschaft wurde so etwas wie eine Modellgesellschaft. Das tritt zum Beispiel in Micha 4 zutage. Da heißt es, eine Zeit werde kommen, in der der Berg mit dem Tempel Jahwes der höchste aller Berge sei. Die Berge sind in diesem Bild die menschlichen Gesellschaften. Denn dann heißt es, dass alle Völker sich auf den Weg machen und zum höchsten der Berge strömen. Dort wollen sie Weisung suchen, wie man menschlich leben kann. Und genau an dieser Stelle erklingt die Verheißung, dass es mit den Kriegen ein Ende haben werde. Die Schwerter würden umgeschmiedet zu Pflugscharen. Nicht nur in Israel, überall. Die Welt des Friedens wird also verheißen. Sie setzt die Bekehrung der Völker voraus. Diese wird möglich, wenn sie eine real existierende, von Gott gestiftete Modellgesellschaft erblicken. Auch in anderen Texten des Alten Testaments wird für die Zukunft eine gewaltlose messianische Welt verheißen. Allerdings, oft stehen nicht weit davon entfernt andere Texte, die voll sind von apokalyptischen Visionen von Kriegsschrecken, Zerstörung, Tod und Untergang. Dabei setzt Gott sich selbst und seine endzeitliche Herrschaft durchaus mit Gewalt in der Welt durch. Im Ganzen gilt wohl, wenn auch das Prinzip der Kontrastgesellschaft schon so alt ist wie das Volk Israel selbst, so sind seine auf Gewaltlosigkeit hinauslaufenden Implikationen doch niemals vor dem Neuen Testament unzweideutig und ohne verdunkelnde Konkurrenzaussagen ausgesprochen worden. Der Kontrast, den Israel lebte, bezog sich zunächst auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in der neuen Gesellschaft. Um dieser Ideale willen war diese sogar recht streitbar. Erst langsam und zum Teil durch sehr schmerzhafte Erfahrungen wurde es für Israel deutlich, dass dies alles durch Verwicklung in die Welt der Gewalt nur immer wieder in Frage gestellt wird und dass der gesellschaftliche Kontrast auch die Gewaltfrage einbeziehen muss. In den Rechtskorpora des Alten Testaments, vom frühen Bundesbuch angefangen bis schließlich zum exilischen oder nachexilischen Heiligkeitsgesetz hin, nimmt das Maß zu, in dem vom Israeliten erwartet wird, innerhalb Israels sein Recht nicht durchzusetzen, sich zu versöhnen, selbst seinem Gegner hilfreich zu sein. Vor allem ist aber spätestens zur Zeit des babylonischen Exils klar, dass das Mitspielen im Gewaltspiel der Großmächte nicht die Gestalt ist, in der Israel seinem Auftrag entsprechen kann. Am klarsten schafft sich das im Werk des Deutero-Jesaja, zu dem auch die sogenannten Gottesknechtslieder gehören, einen Ausdruck. Hier ist sich Israel dessen bewusst, dass es besser ist, zu den Verfolgten als zu den Verfolgern zu gehören. Aber solche Einsichten konnten, obwohl literarisch weitergetragen und in den Kanon aufgenommen, doch auch wieder leicht an den Rand des Bewusstseins treten. Und anderes steht genauso mächtig daneben. Erst im Neuen Testament ist auch das letzte Wenn und Aber bezüglich der Gewaltlosigkeit verschwunden. Dort kann der gewaltlose Ansatz nur durch unerlaubte Interpretationskünste in Frage gestellt werden. Vor allem in der Bergpredigt. Diese große programmatische Rede Jesu ist an die Vertreter des Volkes Gottes adressiert, die Jesus von Neuem sammeln will. Sie versteht sich als die definitive messianische Interpretation der Tora vom Berge Sinai. Nicht der geringste Zweifel darf aufkommen, dass dies die Fortsetzung dessen ist, was im Alten Testament geschichtlich begann und in diesem Buch als das Jüdische bezeichnet wird. So ist die Bergpredigt zentral. Sie geht auf Gesellschaft. Und es wird niemandem gelingen, den Widerstandsverzicht und die Feindesliebe aus ihr heraus zu disputieren. Sie proklamiert eine gewaltlose Christenheit. Noch bedeutsamer ist es, dass Jesu Leben gewaltfrei war. Er wurde verfolgt, er wurde schließlich umgebracht. Er hatte nicht zur Gewalt gegriffen, um sich zu verteidigen. Gott hat ihn aus dem Tod erweckt. Das bedeutet, dass Gott sich auf die Seite des freiwillig wehrlosen Opfers gestellt hat. Jesu Auferweckung ist der definitive, von Gott gesetzte Anfang der Möglichkeit einer gewaltlosen Gesellschaft mitten unter den so ganz auf Gewalt aufgebauten Gesellschaften unserer Welt. Der Name dieser neuen Gesellschaft heißt Kirche. Wenn in älteren Büchern der Bibel die Kontrastgesellschaft Gottes noch Züge der Gewalt zeigt, ist das nicht schlimm. Im Licht der neutestamentlichen Aussagen erhalten die früheren Worte ein aus ihnen selbst noch nicht ohne weiteres ersichtliches Ziel. Die Kontrastgesellschaft Gottes ist in ihnen schon da, ist aber noch auf dem Weg. Gottes Geschichtsplan will also auf die Überwindung der gewaltbestimmten Welt hinaus. Deshalb hat Gott eine Kontrastgesellschaft in Gang gesetzt. Wenn das Herz unserer Generation höher zu schlagen beginnt, sobald von einer gewaltlosen Welt die Rede ist, dann stellt sie sich in Gottes eigene Gedanken hinein. Ohne es meistens zu ahnen, träumt sie von etwas, das uns schon seit 2000 Jahren angeboten wird. Wie seltsam ist es doch, dass jene gewaltlose Gesellschaft, deretwegen Gott so Riesenhaftes durch so lange Zeiten hindurch in Gang gesetzt hat, so unbekannt ist. Es ist, als hätte sie nirgends auf unserer Erde eine Spur hinterlassen. Und noch seltsamer ist es, dass die meisten von uns offenbar keine Ahnung davon haben, weshalb man eigentlich Christ ist. Dass die Christenheit es so gründlich vergessen hat, dass sie in der Bibel als eine gewaltfreie Gesellschaft entworfen ist, muss seinen Grund in der tiefgreifenden Andersartigkeit des in der Bibel gemeinten gegenüber allen uns begegnenden Gesellschaften haben. Dazu deshalb noch ein paar Worte.